tut Jesus, die Frage will ich mit euch nachdenken, was tut Jesus, also ich meine nicht so, was tust du überhaupt, wenn du gerade klagst, das gibt es auch mal. Ich meine, was tut Jesus jetzt? Wir reden gerne und viel und zu Recht darüber, was Jesus getan hat. Das ist grundlegend für unseren Glauben, grundlegend für unser Leben. Jesus, sagt uns die Bibel, war als Teil der Dreieinigkeit vor aller Schöpfung und durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Dass er war schon an der Schöpfung beteiligt. Er wurde dann Mensch, er lebte ein sündloses Leben, er verkündigte, dass die Herrschaft, die Königsherrschaft Gottes, er demonstrierte und er brachte die Liebe Gottes. Und das kam an den Gipfelpunkt in seinem vollendeten Werk am Kreuz, was wir gerade gefeiert haben in Karfreitag und Ostern. Er hat sich hingegeben, freiwillig für uns und für viele zur Sühne, zur Erlösung, zur Versöhnung mit Gott. Am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Er ist auferstanden. Und was machen wir? Wie geht es dann weiter? Was tut er? Wir reden dann auch ein bisschen weniger darüber, was er tun wird in der Zukunft. Ein bisschen zu wenig, weil manche vielleicht ein bisschen zu viel davon reden, manche schreckt dann manche ab. Aber die Bibel ist glasklar, er wird wiederkommen. Er kommt in Herrlichkeit, er kommt, um seine vollkommene Gerechtigkeit aufzurichten. Er kommt, um Himmel und Erde zu erneuern und wir dürfen uns darauf freuen. Aber was passiert inzwischen? Was macht er jetzt? Ist ja ein bisschen seltsam. Matthäus am Ende sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Das nächste, was berichtet wird, ist die Himmelfahrt. Und so, man kann da eine gewisse Spannung wahrnehmen. Ne? Ich bin dann plötzlich da weg. Wir können Verschiedenes sagen, was er tut. Er sendet seinen Geist. Das ist dann das nächste. Pfingsten kommt. Er wirkt durch seinen Geist in seiner Gemeinde. Er wohnt durch seinen Geist in den Gläubigen. Wenn Christus, wenn wir davon viel davon reden, dass Christus in uns lebt, dann geschieht das durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat. Er sagt, sagen wir im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten des Vaters, der mächtigen Gottes. Er hat diese Herrschaftsposition eingenommen. Das ist nicht nur ein Ehrenplatz. Das kannst du dich mal setzen, hast genug gemacht, sondern es ist eine Herrschaftsposition. Er ist der Herr. Er kündigt es selber an in seinem Prozess vor den Priestern, vor dem Hohen Rat in Lukas 22. Und es wird eine Predigt, wo wir durch viele verschiedene Bibelstellen gehen, wenn du willst, kannst du mitblättern. Und ich hatte überlegt, ob wir es so wie im Bibelunterricht machen, so mit aufschlagen und wer es zuerst hat. Aber ich will euch nicht stressen. Ihr könnt euch die Bibelstellen auch aufschreiben und nochmal nachschlagen. Vor dem Hohen Rat, das ist Lukas 22, wird er gefragt, ob er der Christus ist. Und bis jetzt hat er das nie so deutlich beantwortet. Er sagt dann nochmal, sage ich euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Dann sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Das ist seine Position als Sohn Gottes zur Rechten Gottes. Und ich liebe den Epheserbrief, deshalb ist er jetzt hier schon, hat er sich schon selbstständig gemacht. Der kommt heute aber gar nicht dran. Im Hebräerbrief 1, Vers 3 heißt es über Christus, er ist der Abglanz seiner Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Was tut Jesus? Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Ja, was hat er getan? Und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er herrscht. Er ist hoch erhöht. Aber was macht er da? Eins weiter, Römer 8, Vers 34. Also Vers 33 heißt es, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Das seid ihr. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Ja, also was hat er getan? Der zur Rechten Gottes ist und, was tut er da? Uns vertritt. Er vertritt und er tritt für uns ein im Gebet. Was tut Jesus? Er betet für dich. Er betet für dich, namentlich, kontinuierlich, treu, voller Liebe. Er betet für dich. Und wenn dir das Gebet was bedeutet, dann wird es dir vielleicht so gehen wie mir. Wenn mir einer sagt, ich bete für dich, oder sogar ich bete regelmäßig für dich, oder sogar ich bete jeden Tag für dich, das ist eine Wahnsinnsermutigung, oder? Vor allem, wenn du weißt, das ist ein Beter. Es gibt das manchmal unter Christen auch so, wenn ich nicht helfe. Ja, du ziehst um und ich habe keinen Bock zu helfen. Ich bete dafür, dass das gut wird. Aber nein, wenn du weißt, dass es wirklich ein treuer Beter ist, gibt es Leute, wo ich weiß, die beten wahrscheinlich mehr für mich, als ich selber für mich bete. Das ist der Wahnsinn. Und ich musste an ein paar Menschen denken. Ich hatte das Vorrecht, ich war gestern in Gießen an meiner Schule, wo ich studiert habe, an der Freien Theologischen Hochschule. Die haben dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum und ich habe 25 Jahre Examen tatsächlich. Soll man nicht für möglich halten. Ich habe also mit 11 ungefähr Examen gemacht. Habe manche meiner Professoren wiedergesehen, das erste Mal seit 25 Jahren. Weil die dann auch in Rente gegangen waren und einfach nicht mehr gesehen habe. Und manche alte Kommilitonen wiedergesehen, manche sofort wiedererkannt, bei manchen muss man ein bisschen die Augen zusammenkneifen. Wir hatten einen wunderbaren Sprachlehrer, Griechisch und Hebräisch, einen sehr akribischen Schweizer, der uns zusammengefaltet hat mit den Worten, ja, das dürfen Sie jetzt auch schon wissen, das hieß so viel wie Ihr faulen Socken, jetzt mal los. Aber der war ein Beter, der ist ein Beter. Er war jetzt da, hat noch mal ein bisschen erzählt und wir hatten dann im ersten Semester hat er unseren Jahrgang so immer so grüppchenweise zu sich nach Hause eingeladen. Seine Frau hat wunderbar für uns gekocht. Und dann sagte er so, ja, das ist übrigens der Lars, das ist übrigens der Alexander. Und sie nickte wissend. Und ich dachte, wieso wissend? Und dann kriegten wir mit, da hat er nicht viel Gewese drum gemacht. Aber die haben einfach kontinuierlich für seine eigentlich Studenten, Studentinnen gebetet. Wow. Wie toll ist das? Und ich habe eine Kommilitonin getroffen und in letzter Zeit habe ich mehr ihren Bruder getroffen, weil der jetzt neuer Leiter ist in einem großen Missionswerk, mit dem ich verbunden bin. Und dann habe ich immer sie grüßen lassen oder er hat dann Grüße von ihr auch wieder, ihr kennt das. Und jetzt habe ich sie mal wieder getroffen nach langer Zeit und haben wir über ihn geredet natürlich. Und dann sagte sie, ja, als ich hier studiert habe, da habe ich Gott angefleht, dass er den Weg mit Jesus findet, mein kleiner Bruder. Inzwischen war der einige Jahre im Dienst unter unerreichten Volksgruppen. Jetzt leitet er dieses Missionswerk, was einen Riesenimpact hat, um Menschen in den am wenigsten erreichten Gegenden dieser Welt mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen. Und ich hab zu ihr gesagt, danke für deinen Gebetsdienst. Das ist deine Frucht. Ich sagte, ja, ein bisschen, ich habe auch andere gebetet und so, klar. Aber was für ein Segen, wenn da jemand betet. Ich darf viele Zeugnisse hören davon, wie Menschen den Weg mit Jesus gefunden haben. Hier, wenn wir das hier Leute hier aufnehmen oder wenn wir Leute taufen, dann kriegt ihr ja die Kurzfassung. Ich darf dann im Gespräch die Langfassung kriegen. Könnt ihr die Leute auch dann nochmal fragen. Und ganz oft ist da irgendwo so eine betende Oma im Hintergrund. Oder kleine, große Schwester oder Vater oder wurscht, ne? Reli-Lehrer manchmal sogar, die gebetet haben und wo derjenige sagt, und vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Geschichte, ja, ohne den weiß ich nicht, ob ich hier wäre. Was für ein Geschenk, wenn es da so jemand gibt, manchmal jemanden, den du vielleicht gar nicht oft getroffen hast, irgendwo anders wohnte, aber der einfach treu gebetet hat. Und auch hier in der Gemeinde, es gibt Leute, die schicken dir dann eine WhatsApp und ein Bibelwort und denkst, woher wusste dir das, dass das jetzt dran ist? Und ich habe gerade gebetet für, und es war genau das, was gerade nötig ist. Wie gut, wenn Leute sich leiten lassen. Und ich will euch ermutigen an der Stelle, zum einen teile das, wo du Gebet brauchst. Der Heilige Geist macht das manchmal, dass er Gebete erinnert und sagt, genau jetzt musst du für den beten, aber manchmal auch nicht. Oder manchmal kriege ich es dann auch nicht mit. Deshalb ist es auch ganz gut, da selber was zu sagen. Übrigens, Leute, mir geht's schlecht oder ich gehe nächste Woche ins Krankenhaus oder so. Ich habe sich Leute beschwert, dass keiner sie besucht hat. Sie hatten aber auch niemandem verraten, dass sie in die Klinik gehen. Ist dann schwierig. Also teilt gerne. Es muss ja nicht alles mit allem geteilt werden, aber habt da Leute. Und das andere ist, sei diese Oma. Ja, also für wen, wo ist die nächste Generation von diesen betenden Omas oder was, wer es auch ist? Wo vielleicht jemand in deinem Umfeld ist, wo vielleicht hier so ein Matteo ist, den wir heute gesegnet haben. Und wo nicht nur die Familie ist, sondern wir hier Leute aus der Gemeinde das aufs Herz bekommen, das wäre doch ein Traum, zu sagen, ich bete jetzt einfach für den. Ich habe vielleicht mit den Fischers gar nicht wahnsinnig viel zu tun, aber ich fange einfach an für den, der kommt auf meine Gebetsliste und ich will sehen, dass der Jesus anbetet. Wie gut ist das? Aber hier geht es gar nicht um unser Gebet. Wir sind am Sonntag Rogate, betet, ja, es ist ein Appell, aber ich will gar nicht über den Appell weiter reden, das war nur, jetzt drängte sich gerade auf, sondern will dir das zusprechen, Jesus betet für dich. Thomas Manton war ein puritanischer Theologe in England im 17. Jahrhundert, sagte mir auch nichts vorher, aber von dem habe ich dieses Zitat gefunden. It is a privilege for us to pray to God. Es ist ein Vorrecht, dass wir zu Gott beten dürfen. Darfst du mal drüber nachdenken? Also, dass der auch hört. Ja, du kannst ja viel sagen, aber dass den das interessiert. Was für ein Vorrecht. But it is a much greater privilege, ein viel größeres Vorrecht, to have God praying for us. Gott, der Sohn, betet für dich. Was für ein Vorrecht ist das? Musst du daran denken, als ich durfte die Andacht machen auf dem Bundescamp, als wir da mit unseren Rangers waren, sitzen hier ein paar. Und ich habe immer wieder den Rangers gesagt, und die Mitarbeiter haben mich am Anfang zweifelnd angeguckt, gesagt, deine Entscheidung für Jesus ist die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben. So wurde ich fast irgendwie ein bisschen unter Verdacht gestellt. Die wichtigste Entscheidung in deinem Leben ist die Entscheidung, die Jesus für dich getroffen hat. Weil sonst kannst du ja ich kann mich entscheiden, diese wunderbare Frau zu heiraten. Wenn die sich nicht dafür entscheidet, nützt mir auch nichts dann. Ne? Jesus hat sich für dich entschieden. Und es ist toll, es ist gut, wenn du betest. Und wir können das gebrauchen, mehr zu beten. Aber das Erste ist, Jesus betet für dich. Was für ein Geschenk ist denn das? Das sagt auch was darüber, wie er dich anschaut übrigens. Also wir haben unterschiedliche Bilder von Gott oder Bilder von Jesus vielleicht. Und manche hat das vielleicht immer noch so drin, irgendwo eingetrichtert gekriegt oder aus der eigenen Unsicherheit sich so gebaut, dass der ständig guckt, ob du was falsch machst. Oder so zweifelnd abwarten, so jetzt will ich mal gucken, ob sie das hinkriegt. Oder wahrscheinlich wird das ja eh nichts oder so, ne? Wenn du irgendwas unternimmst und dann kommt irgendein lieber Mensch und sagt, ja, ich hatte ja gleich meine Zweifel, ob du das auf die Reihe kriegst. Nein, er guckt nicht zu und wartet ab und er ist schon gar nicht der darauf wartet, dass er dir eine überbraten kann, wenn du einen Fehler machst. Ja, er ist der Richter, er kommt wieder, um zu richten. Aber gleichzeitig hast du ihn in deiner Ecke und er tritt für dich ein. Und er will dich über die Ziellinie kriegen und ich mische hier die Bilder, aber ihr versteht, was ich meine. Okay, wofür was betet Jesus jetzt, wenn er für dich betet? Wir erfahren einiges in Gottes Wort. Manches davon, war heute Morgen in Wetzlar, habe das auch gepredigt, dann fragte jemand, manches spricht ausdrücklich über seinen aktuellen Gebetsdienst. Manches lernen wir aus seinen Gebeten zu der Zeit, wo er auf der Erde war. Aber es gibt keine Andeutung, dass sich da irgendwas geändert hat an seinen Gebeten. Das Erste, er betet für Sünder. Das lesen wir schon in Jesaja. 800 Jahre vor dem Kreuz. Jesaja 53, Vers 12 heißt es über den Knecht, der sich hingibt, der hier in Jesaja noch nicht benannt wird, aber wir kennen seinen Namen. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Denkt an seine Gesellschaft am Kreuz, rechts und links. Und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Er betet für die Übeltäter, heißt es hier. Und wir kriegen das dann live mit in Lukas 23, als er da zwischen den Übeltätern hängt. 23, Vers 34. Sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit solchen Augen schaut Jesus auf die, die ihn gerade umbringen. Ich hätte da Fragen. Wissen die wirklich nicht, was sie tun? Wissen die das schon ganz gut? Die haben eigentlich schon verstanden, wer er ist, deshalb wollten sie ihn ja loswerden und so weiter. Jesus schaut sie an mit Augen von Barmherzigkeit, während er gerade im Todeskampf ist. Es ist unfassbar. Und er war ganz Mensch, ihr Lieben. Er hat nicht so getan, als ob er war nicht ein Geist, der darüber schwebt und jetzt tue ich mal so, als wenn ich sterbe, sondern er war tatsächlich in diesem Todeskampf. Und er schaut seine Peiniger an und betet für sie. Meinst du, dass er auch, wenn du irgendwo nicht ganz in seinem Willen unterwegs bist, auch vielleicht genug Barmherzigkeit für dich hat, für dich zu beten? Dass Gottes Gnade für dich auch genug ist? Oder gilt das nur für seine Mörder? Wir kriegen die Antwort. Johannes, im ersten Johannesbrief 2, Vers 1 schreibt Johannes, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, trotzdem, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Und zwar wen? Jesus Christus, der gerecht ist. Da seht ihr schon, also es ist klar, ist ja egal, ich kann machen, was ich will. Ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Er tritt für dich ein. Auch da, wo du es total versemmelt hast, mit Anlauf. Und zum wiederholten Mal ist er da mit seiner Gnade. Ist er da mit seiner Treue. Betet für dich. Er betet für dich von Anfang an, so will ich das mal überschreiben. Wir können mal das ist eines der größten Gebete von Jesus, was wir überliefert haben, reinschauen. Johannes Kapitel 17. Das wäre eine eigene Predigtreihe. Jesus betet für seine eigene Situation, seinen Weg. Er betet für die Jünger, die da um ihn rum sind. Und dann heißt es ausdrücklich, ich bete jetzt auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Da bist zum Beispiel du gemeint. Du stehst da drin. Nicht namentlich, aber der Sache nach. Die Worte, die du mir gegeben hast, nein, Vers 9, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Also, wenn du angefangen hast, mit Jesus zu gehen, du darfst wissen, er betet für dich. Und wofür betet er? Vers 15 nicht, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Manchmal wollen Christen sich aus der Welt rausnehmen und sagen, ich will mit dem allen hier nichts zu tun haben. Das ist nicht das die Perspektive, die Jesus für dich hat, aber dass du bewahrt wirst vor dem Bösen, mittendrin. In Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, da geht es darum, wie dein Leben verwandelt wird, immer mehr, dass es immer mehr so aussieht wie Jesus. Dein Wort ist die Wahrheit. Auch dafür betet Jesus. Dass du weiter auf diesem Weg kommst, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und Vers 21 betet er für die, die an ihn glauben werden, dass sie alle eins seien. Das ist Jesu Herzensanliegen für uns. Jetzt nicht zuerst um Kirchenstrukturen und so weiter, sondern darum, dass wir als die, die zu Jesus gehören, verstehen, dass wir auch zueinander gehören. Dass das nicht verhandelbar ist. Ich war auf einer Veranstaltung, wo ganz unterschiedliche Christen zusammen waren. Und da war auch unter anderem ein koptischer Mönch, der eine Andacht gehalten hat. Und es war echt weird. Es war echt. Er erzählte eine Geschichte von irgendeinem alten Wüstenvater und er hatte eine Vision und ich habe es wirklich auch nicht ganz verstanden, was das sollte. Und es war so weit weg von meiner Gedankenwelt. Und dann kannst du sagen, ja, okay, das brauche ich nicht und so. Und dann kam aber der Gedanke, irgendjemand formulierte das auch später, es ist egal, ob ich das jetzt für mich gerade interessant finde oder nicht. Der gehört zu Jesus, der ist Glied am Leib. Das stand außer Zweifel auch, er hat sich klar bekannt. Und dann gehören wir zusammen. Verstehst du, du suchst deine Geschwister dir nicht nach Nützlichkeitskriterien oder ne, wer ein schönes Auto hat oder sowas, er dir mal ausleiht, sondern wir haben den gleichen Vater. Okay, Jesus betet für uns, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen, dass wir geheiligt werden, dass wir eins sind. Und wie lange macht er das? Er betet dich durch bis ans Ziel. Er betet dich durch bis ans Ziel. Nochmal zu Lukas 22. Die Jünger haben sich gerade noch gezankt, wer der Größte unter ihnen sei. Das ist ja immer wieder Thema und sie sind halt ehrlicher als wir und deshalb sprechen sie das auch offen aus, wenn sie solche Gedanken haben. Und dann sagt Jesus zu Petrus, das ist 22,31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, der hat auch Wünsche, der Satan hat begehrt, euch zu sieben durchzuschütteln, durchzufiltern wie den Weizen. Ich aber, das ist das göttliche Aber, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Ihr wart tot in euren Sünden, aber Gott hat euch lebendig gemacht durch Christus. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann geht es sogar noch weiter. Wenn du dereinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Also er gibt eine Berufung in Futur 2. Ja, also es wird sein, wenn es, erstmal passiert was anderes. Du fliegst erstmal hier auf die Nase, Petrus. Sage ich dir jetzt schon. Petrus sagt, nein. Aber danach habe ich schon einen Weg für dich. Und ich sage dir das jetzt schon. Ich lasse dich nicht pädagogisch erstmal köcheln. So, ja, mal gucken, ich überprüfe das dann nochmal, ob du treu genug warst. Ich sage dir jetzt schon, ich habe einen Weg für dich. Weil dein Weg, dein Dienst sowieso nicht an deiner Treue hängt, sondern an meiner Treue, sagt Jesus. Du sollst deine Brüder stärken. Das ist den Dienst, später sagt er, weide meine Schafe. Das ist der gleiche Auftrag. Und Hebräer 7, das ist die letzte hier in der Reihe. Es kommt nachher nochmal ein Bonustrack, glaube ich. Hebräer 7, da geht es um die Priester. Und die Priester im Tempelkontext, davon wird da geredet, die sind halt immer wieder gestorben und dann brauchst du einen neuen Priester, logisch. Also so wie die Leute, die für dich beten, diese betende Oma, die ist nicht immer da. Der Mensch, der da für dich ganz wichtig ist, der ist nicht immer da. Das ist Das ist so. Manchmal lesen wir dann dem Königen, da ist ein guter König, ein junger König und der wird von einem Priester gementort. Und solange der Priester da ist, läuft es und dann stirbt der Priester und dann geht der in die Binsen. Ne? Kennt diese Geschichten. Es sind viele, die Priester wurden, Vers 23, Kapitel 7 im Hebräerbrief. Es sind viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Dieser aber, und da geht es wieder um Christus, hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Unbegrenzte Amtszeit, logisch, ne? Daher, und das ist jetzt die Folge für dich, daher kann er auch für immer selig machen, retten, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Er betet durch. Er betet dich durch bis ans Ziel, bis in die Herrlichkeit. Er ist da, er ist ewig und er ist treu. Jesus betet für dich, jeden Schritt auf dem Weg. Er betet für dich, dass du zum Vater kommst und dass du beim Vater bleibst. Er betet für dich, dass du in Angriffen bewahrt bleibst und dass du gut ins Ziel einläufst. Und ihr Eltern, wir dürfen das wissen, dass er auch für unsere Kinder betet, sogar wenn wir nicht mehr da sind oder die Großeltern. Er betet sie durch bis ans Ziel. Jesus betet für dich. Was für ein Geschenk ist das? Was heißt das jetzt? Praktische Konsequenz. Das sind keine To-Dos, aber das ist, ja, was ich aus dieser Erfahrung nehme. Das Erste ist, ja dann doch ein bisschen To-Do, dass wenn Jesus für mich betet, das ermutigt mich, aktiv zu werden. Es gibt Dinge, die tut Jesus für dich, damit du sie nicht tun musst. Er trägt die Last der Sünde, damit du sie los bist. Er trägt deine Scham, damit du diese Scham los bist. Es gibt andere Dinge, die tut Jesus für dich, damit du befähigt wirst. Missionsbefehl Matthäus 28, ja, geht hin alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Vorher, hinterher sind die Zusagen, sind die Aussagen über Jesus. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Darum geht hin. Weil ich zur Rechten des Vaters bin, hat dieses Unternehmen Weltmission eine Hoffnungsperspektive. Macht zu Jüngern alle Völker, denn siehe, sagt er hinterher, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ende der Welt ist noch nicht eingetreten, wenn es manchmal so aussieht. Also er ist noch da. Er ist bei dir jeden Tag. Durch den Heiligen Geist. Und er sitzt zur Rechten des Vaters und betet für dich. Und deshalb kannst du in diesem Auftrag weitergehen. Ganz ähnlich Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, unfassbarer Vers. Er wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere tun als diese. Warum? Denn er ist größenwahnsinnig. Nein, denn ich gehe zum Vater. Ich gehe zum Vater. Ich setze mich zur Rechten des Vaters. Ich sende den Geist. Ich bete für dich. Und deshalb kannst du in meinen Werken unterwegs sein. Also es ist nicht nur eine Imitatio. Wir machen irgendwie nach, was Jesus gemacht hat. Wir haben aber gar nicht seine Voraussetzungen. Das funktioniert nicht. Sondern er betet, er füllt dich, er bevollmächtigt dich, er sendet dich. Ja, und er bleibt dran. Das Dritte ist, es ist die Ermutigung, dass du dran bleibst. Auf dem Weg zum Vater, mit dem Vater, in der Heiligung, bis ans Ziel, weil er dafür betet. Betet er dich durch. Ich habe noch ein Zitat zum Schluss von Robert Murray McShain, ein schottischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert, der sagt, if I could hear Christ praying for me in the next room. Also wenn ich, stell dir vor, ich könntest hören, wie Jesus nebenan für dich betet. I would not fear a million enemies. Ich würde nicht eine Million Feinde fürchten. Der Sohn Gottes ist da nebenan, der betet gerade für mich. Und dann sagt McShain, yet distance makes no difference. He is praying for me. Also der Abstand, das ist ja auch nicht geografisch weit weg, aber versteht, was er sagt, das macht keinen Unterschied. Er betet für dich. Was sollst du fürchten? Der ewige Sohn Gottes, der nah am Herzen Gottes ist, der garantiert treu ist, der nicht mit sich selber beschäftigt ist, der sagt, ja, ich bete auch nochmal für dich, aber jetzt muss ich das erstmal klären, der garantiert das Ohr des Vaters hat, der betet in Treue und in Liebe und in Ewigkeit für dich. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir für diese Zusage. Ich danke dir für dieses Geheimnis, dass da Gott, der Sohn, zu Gott, dem Vater betet und dass wir etwas davon wissen dürfen und dass es da um uns geht und dass es dir so wichtig ist, dass jeder Einzelne hier gut an das Ziel kommt und so viele, die dich bisher noch nicht erkannt haben, dass sie dazukommen. Danke, Herr, für deine Fürbitte. Danke für deine Treue. Danke, dass du uns ans gute Ziel führst. Wir lieben dich und wir geben dir die Ehre. Amen.